Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Barmherzigkeit durch Sühne. Das war das Thema eines Vortrags, den Pater Professor Dr. Karl Wallner vom Stift Heiligenkreuz im Wallfahrtsort Altötting gehalten hat. Sie hören jetzt diesen Live-Mitschnitt.
Liebe Mitbrüder im priesterlichen Amt, liebe geistliche Schwestern, die vielen Seminaristen und Ordensleute möchte ich ganz herzlich begrüßen. Möchte auch ganz herzlich alle grüßen, die über Radio Horeb diesen Vortrag hören. Liebe Schwestern und Brüder, das Thema ist schwierig. Barmherzigkeit durch Sühne. Es gibt auch dieses Buch. Ich habe das Buch so geschrieben, dass es lesbar ist. Es ist nicht ganz leicht. Das Buch heißt Sühne auf der Suche nach dem Sinn des Kreuzes, weil es mir ein theologisches Anliegen ist. Ich werde gleich darüber sprechen. Barmherzigkeit durch Sühne. Sünde ist eine Realität. Es ist der Vorwurf der Kirchenfeinde, der Religionsfeinde, die wachsen. Man wirft uns ja in einen Topf unter dem Thema religiös, fungiert heute alles Mögliche in der öffentlichen Kritik, wenn es heißt, dass jemand aus religiösen Motiven sich in die Luft gesprengt hat, dann ist das Wort religiös dort einfach deplatziert. Wenn wir Christen religiös sind, gehen wir in die Kirche, pflegen wir Kranke und opfern uns für andere auf. Die Feinde des Christentums sagen, dass wir die Sünde erfunden haben und dass die Religionen lustvoll die Sünde eben jetzt in die Öffentlichkeit bringen, um den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist falsch. Die Sünde ist eine Realität, sie ist eine Wirklichkeit und die Religionen gibt es, um diese Wirklichkeit, die uns innerlich zerstört, zu bearbeiten. Alle Religionen kämpfen gegen die Sünde auf verschiedene Weise. Die christliche Religion hat eine einzigartige Antwort auf die Sünde des Menschen. Diese Antwort ist uns in Gestalt des Gekreuzigten vor Augen gestellt. Gott kämpft gegen die Sünde nicht nur so, indem er uns ein Gesetzbuch an den Kopf wirft, Lex Corani, so hat man im Mittelalter immer gesagt. Man hat nicht gesagt, dass der Koran ein Offenbarungsbuch ist. Es geht dort auch nicht um Gott. Es geht um das, was Gott vom Menschen will, nämlich Unterwerfung unter ein Gesetz, das Gott gibt. So möchte Gott dort mit der Sünde des Menschen umgehen. Allah. Bei uns ist es ganz anders, nämlich Gott selbst wirft sich in die Schlacht. Er wird ein Mensch, er geht ans Kreuz, er stirbt am Kreuz. Und sogar so im Johannesevangelium geschildert, dass er sein Herz, seine Seite, das aufstoßen lässt. Er stirbt als Sühne für uns Sünder. Das Wort Sühne ist das zentralste Wort der Soteriologie der Erlösungslehre. Jesus Christus stirbt als Sühne für unsere Sünden. Wenn es keine Sünde gäbe, wäre Gott nicht ans Kreuz gegangen. Er stirbt wegen der Sünde am Kreuz. Er stirbt als Sühne. Es gibt heute ein unglaubliches Schweigen über das Thema Sühne in der normalen Verkündigung, auch deshalb, weil eine Priestergeneration oder zwei schon darüber in den Vorlesungen nichts mehr gelernt haben, weil sie gar nicht wissen, was Erlösung bedeutet. Ich lese wirklich theologische Bücher über Soteriologie, da wird über Erlösung geredet und ich weiß, der weiß nichts davon. Der macht Worte, um nichts zu sagen. Ein Phänomen der heutigen Theologie. Dennoch gibt es, weil Gott seine Kirche leitet und nicht die Theologen, dennoch gibt es einen breiten Strom der Volksfrömmigkeit, in dem die Sühne eine ganz große Rolle spielt. Es gibt Sühnenächte, Sühnegebete, Rosenkranz, Sühnekreuzzug von Pater Petrus Pavlicek 1945 in Wien gegründet, hat uns 1955 die erbetete und eropferte Freiheit in Österreich gebracht, den Staatsvertrag. Sühnekommunion, eine starke Spiritualität von Gebet, Sühne und Opfer. Wir haben gerade eben das Gebet aus dem Barmherzigkeitsrosenkranz gehört. In Fatima hat die Mutter Gottes die Kinder Ähnliches gelehrt. In dieser Frömmigkeit liegt eine Fruchtbarkeit, in der Sühnefrömmigkeit. In Heiligenkreuz hat eine große Jugendvigil monatlich 350 Jugendliche begonnen, indem sich Legionäre Christi gesagt haben, wir beten einfach vom Herz-Jesu-Freitag auf den Herz-Maria-Samstag die ganze Nacht durch vor dem Allerheiligsten zur Sühne und für die Bekehrung der Jugend. Und dann ist die Jugendvigil entstanden. Der Pfarrer Max Eckel, der ja in seinem jugendlichen Alter noch im Heiligenkreuz studiert, kennt die ganze Jugendvigil und was bei uns alles los ist. Aber inneres. Zunächst einmal müssen wir wissen, was ist der Unterschied zwischen Buße und Sühne. sind zwei völlig verschiedene Worte, keine gemeinsame Wortwurzel. Auch im Englischen haben sie das, das eine ist Penance, das andere ist Atonement. Und das kann man durch alle Sprachen spielen. Das sind völlig verschiedene Worte, weil es um Verschiedenes geht. Das Gemeinsame bei Buße und Sühne ist nur die Sünde. Es geht um die Bewältigung von Sünde. Also das, wogegen jede Religion antritt. Im Islam eben durch Unterwerfung, in anderen Religionen durch Meditation. Opfer gibt es in fast allen Religionen. Es gibt Gebete, es gibt Fasten. Und wir sind die einzige Religion, die das Fasten nicht mehr ernst nimmt, leider. Oder es nur mehr macht, um Kilo abzunehmen. Wellness, Selfness. Schadet nichts, Kilo abzunehmen, aber wir fasten, damit wir frei werden fürs Gebet und für die Liebe am Nächsten, wie wir am Aschermittwoch gehört haben. Es gibt eine Erlösung durch Gott. Gott hat alle erlöst. Das ist objektiv, das glauben wir Christen, dass Jesus für alle gestorben ist. Papst Benedikt XVI. Hat die Bischöfe bisher vergeblich gebeten, die Worte der Einsetzung eben darauf zu korrigieren, wie es dort wirklich im Text steht. Dort heißt es nämlich, dass es der Kelch des neuen Bundes ist, der für viele, für die vielen vergossen wird. Er weist aber selbst darauf hin, dass es drei Stellen bei Paulus gibt, wo ausdrücklich gesagt wird, dass Jesus für alle gestorben ist. Das steht ganz außer Zweifel. Ihm geht es ja nur um die authentische Übersetzung. Bei der Buße geht es um meine eigenen Sünden. Wenn ich büße, dann geht es um meine Sünden. Die Beichte, da geht es um meine Sünden. Wenn Sie die Sünden Ihres Ehemanns beichten, dann kann der Priester Sie nicht lossprechen. Er kann höchstens Ihren Ehemann lossprechen. Nein, kann er auch nicht. Ja? Sie kann er dann höchstens heilig sprechen. Ja? Also bei der Buße geht es um meine Sünden. Also wenn ich büße, geht es um meine Sünden. Bei der Sühne geht es um die Sünden von anderen. Die Sühne, da geht es um die Sünden von anderen. Um die Tilgung von Sünden von anderen. Ich gehe zur Sühne Nacht, damit die Welt zu Gott und nicht zum Teufel geht. Ich gehe zur Sühne Nacht, weil ich das Gefühl habe, dass sich meine Kinder, meine Enkelkinder von Gott entfernen, weil ich dagegen etwas setzen möchte und hilflos bin. Ich knie mich vor das Allerheiligste und halte dem Heiland Zeit und Bequemlichkeit hin. Ich faste zur Sühne für andere, weil ich möchte, dass sie zu Gott kommen. Ich leide darunter, dass so viele Menschen sich von Gott abwenden, dass das Christentum bei uns mit einer Geschwindigkeit zerbröselt, und dann nehme ich eben Unbequemes auf mich und halte es als Sühne hin. Eine große Einladung der Herz-Jesu-Frömmigkeit, über die ich noch sprechen werde, war die Einladung, den Herz-Jesu-Freitag, den ersten Freitag im Monat, als einen bewussten Tag der Sühne zu halten. Bitte Achtung, zur Sühne, also wenn ich etwas gegen die Sünden von anderen tun möchte, dann muss ich selber gebüßt haben. Die Sühne setzt die Buße voraus. Deshalb bittet das Heiligste Herz-Jesu und die Mutter Gottes, bittet, dass wir zur Beichte gehen. Die Sühne wird nur wirkmächtig, wenn ich selbst mich zuvor büßend um ein reines Herz, ein reines Leben jetzt eben bemüht habe. Ist der Unterschied klar? Buße, meine eigenen Sünden, Sühne, Sünden von anderen. Jesus stirbt nicht als Buße, sondern als Sühne. Es gibt viele unbeantwortete und ungepredigte Fragen. Nicht nur, weil ich Priester vom Heiligenkreuz bin, weil wir für einem Stück Holz knien, das seit 320 jetzt eben geschichtlich bezeugt ist und über das vielleicht das Blut des Herrn geflossen ist, von dem wir glauben, dass ein Tropfen die ganze Welt erlösen kann, finde ich es als die größte Katastrophe der derzeitigen Theologie, dass das Kreuz nicht verstanden wird. Der heilige Apostel Paulus spricht im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes, wo er den Korinthern, die ja sehr charismenstolz waren, nicht also auf das Zentrale hinweist, er spricht vom Logos des Kreuzes, in dem Heil, Kraft und Segen liegt. Der Logos des Kreuzes in der Einheitsübersetzung, die man in diesem Fall mit Z schreiben müsste, Einheitsübersetzung, wird das dann übersetzt mit Wort vom Kreuz. Das ist ein Unsinn. Logos heißt in der griechischen Sprache Logik, Sinn, der Sinn des Kreuzes. Deshalb auch der Untertitel meines Buches, auf der Suche nach dem Sinn des Kreuzes. Das Kreuz hat einen Logos für Paulus. Die Theologie ist heute vielfach auch verdummt, sodass der Sinn des Sühneleidens Christi nicht verstanden wird. Ein Theologe, ein liberaler Theologe, hat das so formuliert: Was habe ich davon, Jesus, dass es dir am Kreuz so schlecht gegangen ist? Tut mir sehr leid für dich. Freut mich für dich, dass du auferstanden bist. Tut mir leid für dich, dass du gestorben bist. Aber was habe ich davon? Wie kann ich sagen, wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Was steckt dahinter? Wie kommen wir auf solche Gedanken? Wenn man das nicht mehr versteht, ist es auch ganz klar, dass jenes sakramentale Zeichen, das der Herr in der Nacht, bevor er verraten worden ist, wenige Stunden vor seinem Sühnetod am Kreuz, sich selbst seiner Kirche, den Aposteln, übergibt, in Gestalt eines Sakramentes. Mein Leib für euch hingegeben, der Kelch des neuen und ewigen Bundes für euch vergossen, zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden wird das Blut vergossen, das er da seiner Kirche übergibt. Was bedeutet es, wenn wir die heilige Messe feiern und uns der Priester dann die gebrochene Hostie zeigt und dazu die Worte sagt, mit der Johannes der Täufer im ersten Kapitel bei Johannes am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesus begrüßt. Und zweimal sagt er dort diese Worte, damit wir es uns wirklich merken. Die Liturgie hat sich's gemerkt, deshalb haben wir es an dieser zentralen Stelle. Wenn der Priester die gebrochene Hostie zeigt, sagt er das Wort des Täufers: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Im dritten Hochgebet heißt es: Schau auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns mit dir versöhnt hat. Nach 1 Korinther 5, 7 ist das Lamm das älteste Christus-Symbol. Denn als unser Osterlamm wurde Christus geschlachtet, sagt Paulus dort im Jahre 54, als er diesen Brief an die Korinther jetzt eben schreibt. Was bedeutet es, dass eine heilige Messe in einer bestimmten Intention aufgeopfert wird, für Lebende, für Verstorbene und so weiter. Und dann jetzt eben weiter, wenn die heilige Messe, wo sich dieses Sühneleiden Christi in unblutiger Weise darstellt, einzeitigt eben jetzt in die Geschichte, wenn das nicht mehr verstanden wird, ist es natürlich auch klar, dass wir alles andere, das daraus resultiert, nämlich das sinnvolle Hineingehen in das Sühneleiden Christi, das Aufopfern für andere, auch nicht mehr verstanden wird. Was bedeutet das, wenn ich meine Leiden für andere aufopfere? Ist das nur eine Autosuggestion? Hat es einen Wert? Was meint Paulus im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, wo er diesen Satz jetzt eben schreibt: Nun aber freue ich mich, denn ich ergänze durch mein Leiden in Freude die Leiden Christi. Was ist mit dieser Ergänzung gemeint, der Leiden Christi? Ich muss hier einige geschichtliche Blicke machen. Denn das eigentliche Symbol der göttlichen Barmherzigkeit, das uns im 20. Jahrhundert durch Schwester Faustina dann neu vor Augen gestellt worden ist, das eigentliche Symbol der Barmherzigkeit, und das steckt auch drinnen ja im Wort, Barmherzigkeit, ist das Herz. Das Symbol, das neuzeitliche Symbol eben jetzt, der Barmherzigkeit Gottes zu uns, die keine Barmherzigkeit ist, die einfach jetzt sagt, es kommen alle in den Himmel. Wie man es heute oft hat. Barmherzigkeit wird sehr, sehr diffus oft heute auch verwendet. Die Barmherzigkeit, die Gott uns erweist, hat ihm das Leben gekostet, hat ihm die Öffnung seines Herzens gekostet. Herz heißt auf Hebräisch Leb. Wenn man jemand lieb hat, schenkt man ihm einen Kuchen, der ausschaut wie ein Herz. Lebkuchen heißt dieser Kuchen dann. Oktoberfest, ne? Gibt's ja bei euch. Ich glaube, ihr habt das erfunden in Bayern. Den Lebkuchen, ja? Also den herzförmigen Kuchen, ja? Das war schon die Orientalen im Alten Testament, ja? Also das ist ja geschrieben in einer Zeit und in einem Milieu, wo die Juden, das Alte Testament, die haben keine Philosophie gehabt. Die haben keine abstrakten Begriffe gehabt, ja? Das Zentrum der Liebe. Liebe ist ein Abstraktum. Und der Jude sagt nicht Liebe, sondern er sagt Leb, Herz. Und wenn man sich ärgert, dann sagt er nicht Ärger, es ist wieder ein Abstraktum, dann sagt er Leber. Ja? Wenn es da drinnen dir was hoch, oder Galle, ja? Dann steigt er das hoch. Ja? Also da werden Organe jetzt eben identifiziert mit bestimmten Stimmungen. Leb ist das Symbol für die Liebe, für die affektive, hingebungsvolle Liebe. Ein anderes Bildwort, das ganz wichtig ist, das Wort Barmherzigkeit im Alten Testament, ist dort wiedergegeben mit Rachamim. Rachamim sind die Eingeweide. Also das ist da unten dieser Bereich, wo eine Mutter ihr Kind dran drückt, der Mutterbusen, ja, also wo man so ein Kind, und wenn man dann ein Baby da hat, erinnern Sie sich, es sind Mütter, es sind Omas hier oder auch Väter hier, wie das schön ist, wenn man das Baby da dran drücken kann. Ich habe ein anderes Bild, weil ich eben nicht Vater bin, ja, aber mein anderes Bild ist, wenn du gut gegessen hast, ja, und in den Eingeweiden, ja, naja, ja, der liebe Gott hat uns nicht als Engel geschaffen, er hat sich schon was gedacht dabei. Hast du was Gutes gegessen und dann was Gutes getrunken, ne? Und dann bist du so wohl, ja, so Rachamim. so gut gestimmt. Nicht? Ich sage immer, nicht, also wenn, und dann kommen die Kinder, nicht, also die Mama setzt sich nieder und ist wohl gestimmt und dann kommen die Kinder, Mama, dürfen wir draußen spielen? Ja, barmherzig. Verstehen Sie? Ja, also dieses gut gestimmt sein Gottes. Ja. Also das war ganz wichtig, jetzt eben diese Bildsprache, und die Barmherzigkeit wurde immer an diesen Bildern festgemacht. Zum Beispiel schon bei Johannes, nicht? Also im ersten Johannesbrief, da gibt es vom Kreuz her abgelesen die drei Gaben, die der Herr jetzt eben spendet vom Kreuz. Der Geist, das Blut und das Wasser, schreibt Johannes. Jesus gießt am Kreuz seinen Geist aus, bei Johannes. Paredo kendo pneuma, er gab den Geist heraus. Bei Johannes erfolgt das Aushauchen des Geistes, nicht? Wo wir heute sagen, wenn du heute sagst, mein Geschirrspüler ist kaputt, dann sagst du, mein Geschirrspüler hat den Geist aufgegeben. Niemand denkt daran, dass diese Phrase, den Geist aufgeben, von der Kreuzigung Jesu aus dem Johannesevangelium kommt. Den Geist herausgeben. Er gibt den Geist heraus und gleich darauf gibt er Blut und Wasser heraus. Eindeutig bei Johannes schon symbolisch gemeint hin auf das Sakrament der Taufe und das Sakrament der Eucharistie. Die Taufe, die Eintauchen in das neue Leben bedeutet, und die Eucharistie beziehungsweise das Blut, das die Sündenvergebung, das neue Leben jetzt eben bedeutet. In der Herz-Jesu-Verehrung ist immer die Barmherzigkeit Gottes anschaulich geworden. Das ist mir deshalb auch so ein Anliegen, weil wir Zisterzienser die Herz-Jesu-Verehrung erfunden haben. Wir sind ein mittelalterlicher Orden vor über 900 Jahren in Frankreich entstanden. Und in diesem Orden ist so von Anfang an was französisch-emotionales, affektives drinnen. Nicht? Also dieses spätantik-strenge des Benediktinertums, wir sind reformierte Benediktiner, wird ein bisschen aufgemischt durch französische Charismatik. Wir sind die Charismatiker des Mittelalters. Wir sind seit 900 Jahren eine Jugendbewegung. Okay, gut. Aber jetzt wieder ernst. Und von Anfang an, nicht, ist bei den Zisterziensern dieses Hinschauen, nicht vom heiligen Bernhard her, dieses Hinschauen auf den menschlichen Jesus, auf die Menschlichkeit Jesu, deshalb auch auf das Leiden Christi und deshalb auch auf das geöffnete Herz. Dieses Menschliche steht im Mittelpunkt, dieses Affektive. Deshalb beginnen dann die Zisterzienser auch jetzt mit einer ganz großen Liebe, die Mutter Gottes zu lieben. Wir sind der älteste marianische Orden der Kirche. Alle Zisterzienserklöster wurden der Gottesmutter Maria geweiht unter dem Thema Himmelfahrt. Ja, ich sage immer den vielen Jungen, die bei uns eintreten, wunderbar. Willkommen im Himmelfahrtskommando. Ja, denn das ist Ordensleben. In einer Zisterziensergemeinschaft eben jetzt, nicht? Der heilige Bernhard sagt nicht, was anderes wird im Herzen Jesu geschaut, als das Herz des göttlichen Vaters, als die Barmherzigkeit Gottes. Wenn ich auf dieses Herz am Kreuz schaue, dann ist das nicht bloß eine Rederei, dass Gott uns liebt. Dann ist Liebe wirklich nicht nur ein Wort, sondern sie ist zur Tat geworden. Sie hat sich eingezeitigt, sie ist inkarniert, sie ist zum Symbol, zum Realsymbol in der Geschichte geworden. Und das ist eben auch ganz wichtig. Wir leben in einer multireligiösen Gesellschaft und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir Christen nicht weggespült werden. Manchmal denke ich mir, die Themen, die die Theologie in den 70er, 80er Jahren behandelt haben, sind im Angesicht der heutigen Herausforderungen durch andere Religiositäten, die plötzlich da sind, fast obszön, ja? Weil wir die Grundlagen nicht mehr wissen. Das Entscheidende des Christentums ist das Heilsgeschichtliche, dass Gott in diese Geschichte gekommen ist. Das hat keine andere Religion. Das Inkarniertsein in die Geschichte. Der Buddhismus bietet Weisheitslehren. Ob es den Mohammed, ob's den Gautama Siddhartha gegeben hat, natürlich hat es ihn gegeben, ja. Aber wenn es ihn nicht gegeben hätte geschichtlich, dann würden die Weisheitslehren bleiben als der Hauptinhalt. Sogar beim Islam ist das so. Das Entscheidende ist dort der Koran, nicht Mohammed. Es gibt eine Richtung des Islam, die sogar die Verehrung des Grabes des Propheten Mohammed ablehnt. Das Entscheidende ist der Koran. Ob Mohammed gelebt hat, er hat natürlich gelebt, ja. Aber wenn beim Christentum, wenn du Christus wegnimmst, wenn es Christus nicht gegeben hätte, bliebe nichts von uns über. Papst Benedikt kam ja 2007 nach Heiligenkreuz zu uns, hat sich das selbst gewünscht, setzte sich in die Abteikirche und sagte wörtlich, das Christentum ist nicht der Glaube an ein Lehrsystem, sondern das Christentum ist der Glaube an eine Person. Wir glauben an eine Person, wir tragen den Namen einer Person. Muslim heißt der Unterworfene. Das ist der Ausdruck einer Haltung. Wir glauben, dass in uns Jesus Christus seit der Taufe sich personifiziert. Dass wir zu einer Christuslitanei in der Geschichte werden sollen, weil er seit der Taufe in uns Gestalt annehmen möchte. Und wir schauen eben hin auf dieses offene Herz, in dem wir die Barmherzigkeit Gottes des Vaters sehen. Das ist ganz entscheidend. Also wir Zisterzienser haben das in unseren Klöstern erfunden, aber unsere Klöster, das war im 12. Jahrhundert, die liegen in Tälern verborgen, das war noch so im 12. Jahrhundert. Dann beginnen die Städte zu wachsen, man hat einige Jahrhunderte ohne große Seuchen. Erst im 15. Jahrhundert kommt dann Pest und Cholera. Das heißt also, die Städte beginnen zu wachsen und zwei neue Orden entstehen, nämlich die Dominikaner und die Franziskaner, ja, mit dann verschiedenen Richtungen, Kapuziner, Minoriten und so weiter. Und die Franziskaner waren es dann, die die Frömmigkeit der Herz-Jesu-Verehrung eigentlich popularisiert haben. Möchte ich nur dazu sagen. Also wir haben es erfunden, wir danken den Franziskanern, dass sie es verbreitet haben, ja. Aber die eigentliche Verbreitung der Anbetung der Barmherzigkeit Gottes hat Jesus selbst gemacht. In einer Zeit, wo der Atheismus beginnt, wo das erste Mal die Existenz Gottes so systematisch zu leugnen begonnen wird, 17., 18. Jahrhundert, das ist in Paray-le-Monial. In Paray-le-Monial in Frankreich geschieht am 27. Dezember 1673 etwas wirklich Weltbewegendes. Es ist das Fest Johannes des Evangelisten. Johannes der Evangelist schildert im 19. Kapitel die Schlachtung des Lammes Gottes am Kreuz. Werde ich noch schildern. Johannes der Evangelist ist der Jünger, den Jesus liebte und der ruht beim letzten Abendmahl an der Seite, an der Brust des Herrn. Johannes Minne im Mittelalter dargestellt. Deshalb hat man dann auch gesagt, Johannes der Evangelist ist der erste Herz-Jesu-Verehrer. Am Fest also dieses Jüngers, den Jesus liebte, erscheint in Frankreich in Paray-le-Monial Jesus einer Ordensfrau, Margareta Maria Alacoque. Sie kennen die Bilder. Jesus zieht sein Gewand von der Brust weg und ein brennendes Herz tritt hervor. Margareta beschreibt das so: Jesus sagte zu mir, schreibt sie, mein göttliches Herz brennt so vor Liebe zu den Menschen und besonders zu dir, dass es die Flammen dieses Feuers nicht mehr in sich verschließen kann. Jesus brennt vor Liebe zu uns. Was ist das für eine Botschaft? Das ist die Grundbotschaft des Christentums, dass Gott den Menschen liebt. Das sagen aber auch andere Religionen. Aber bei uns ist es Geschichte. Geschichte geworden, am Kreuz Realität geworden. Übrigens, ich mache auch so Werbung für die Pilgerfahrten ins Heilige Land, weil das Heilige Land gilt eben als das fünfte Evangelium. Und ich war zu Tränen gerührt. Ich war schon fast 50 Jahre, vor 4 Jahren war ich das erste Mal erst in Israel. Und seitdem habe ich mir vorgenommen, jedes Jahr eine Pilgerreise zu begleiten, weil das so eindrucksvoll war. Ich war zu Tränen gerührt, wie ich das erste Mal dann den Felsen Golgatha berührt habe. Das ist keine Geschichte, das ist Geschichte, das ist Realität. Du kannst diesen Felsen, in den das Kreuz Christi eingepfählt war, du kannst ihn berühren. Du kannst am Ölberg an dem Ort sein, wo Jesus über Jerusalem geweint hat. Du kannst in Galiläa an dem Ufer stehen, des Sees von Tiberias, wo Jesus den Petrus und den Andreas, den Jakobus und den Johannes gerufen hat und damit seine Kirche zu gründen begonnen hat und so weiter und so fort. Jesus zeigt sein brennendes Herz und er begründet damit eine Frömmigkeit der Sühne. Herz Jesu Frömmigkeit ist Frömmigkeit der Sühne. Übrigens ein unglaublicher Boom, der dann einsetzt. Herz Jesu Verehrung, Herz Jesu Bilder. Das heilige Land Tirol, Bundesland von Österreich, ist dem heiligsten Herz Jesu geweiht. Da gibt es das Brauchtum, dass dort die Herz Jesu Feuer entzündet werden. Im 18., 19. Jahrhundert entstehen Herz Jesu Bruderschaften, Herz Jesu Orden, Kongregationen, ohne Ende Andachten und Litaneien. Papst Leo der 13. weiht am Ende des 19. Jahrhunderts die Welt dem heiligsten Herzen Jesu. Auch wir österreichischen Zisterzienser sind bis heute dem heiligsten Herz Jesu geweiht. Wobei das dann immer verschwimmt, nicht? Herz Jesu Verehrung mit Christkönig Verehrung, Christus König und mit Eucharistie, mit eucharistischer Anbetung. Durch die Herz Jesu Verehrung kommt ein Boom der eucharistischen Anbetung. Denn das Hinschauen auf das Bild, also dieser reale Jesus, der dann dargestellt wird, oft sehr romantisch, sehr schön, wunderbar. Diese Bilder auch, die dann entstanden sind in der Jesuitenkirche in Rom und so weiter. Und Eucharistie, das verschwimmt. Ja? Das hilft uns, das Abstraktum der nackten Hostie auch wirklich zu begreifen, dass hier Jesus wirklich gegenwärtig ist. Damit du besser eucharistische Anbetung halten kannst, brauchst du dieses Bild auch vor dir. Das darfst du auch haben. Ja? Gott hat dir Fantasie geschenkt. Bei der Jugendvigil, da habe ich 300 Jugendliche, manchmal mehr, eben jedes Monat, und das sind oft wilde Jugendliche. Einige sind schon gewohnt, beten und so weiter, einige noch nicht. Und da machen wir immer zum Beispiel am Beginn ein Warm-up, da machen wir ein Einsingen, und dann sage ich diesen jungen Leuten, die, ja, viele, wir machen extra keine Messe, weil viele gar nicht beten können, aber wir machen alles, was katholisch ist, in die Intensität hinein. Dann haben wir so ein Ritual, da sage ich immer so, und jetzt verabschieden wir uns mal von unserem Nachbarn für die nächste 1,5 Stunden, weil da sitzen die Burschen, fesche Mädchen und so weiter. Ich weiß ja, wie die Jugendlichen ticken, nicht? Der sieht, ha, fesches Mädchen, sitze ich daneben ganz eng noch dazu. Der kann gar nicht sich konzentrieren, wenn man ihm nicht hilft, nicht? Weil der nur an seine Nachbarin denkt, nicht? Und dann sage ich immer so, jetzt machen wir es aber so, jetzt schauen wir unsere Nachbarin an, ja, links schauen wir in die Augen, rechts unserem Nachbarn und so weiter, so, und jetzt machen wir die Augen zu und öffnen die Augen des Herzens und bemerken, dass Jesus uns anschaut. Das ist unglaublich, das funktioniert. Und plötzlich kommen diese Jugendlichen, die oft nicht in die Kirche, nicht mehr Liturgie, nicht mehr kultfähig, plötzlich kommen die wirklich in eine Du-Beziehung zu Jesus, das brauchen wir. Eine Du-Beziehung zu Jesus, zum barmherzigen Gott. Der Hintergrund von dieser Herz-Jesu-Frömmigkeit, die damals entsteht, 1673, ist auch ein dramatisch-theologischer, den wir heute so nicht mehr haben, aber er war damals sehr dramatisch. Nämlich wir befinden uns eben in einer Zeit, der Atheismus entsteht. Wir haben ein Kulturchristentum, das entstanden war, gerade jetzt eben in Frankreich. Wir sind 100 Jahre vor der Französischen Revolution, die in Frankreich dann nur Ruinen von Klöstern hinterlassen wird. Und in dieser Zeit gab es eine Frömmigkeitsform, die auf diesen Verfall des Christentums reagiert hat, die aber falsch war, der sogenannte Jansenismus. Der Jansenismus hat gemeint, Christus ist nicht für alle gestorben, Christus ist nicht wirklich barmherzig, sondern er ist engherzig. Die Kreuzesdarstellungen der Jansenisten zeigten Jesus mit nach oben gestreckten Händen. Nicht, dass die ganze Welt darin Platz hat, sondern nur einige wenige Auserwählte. Leider muss ich auch sagen, dass es die Zisterzienserinnen waren, die diese zu strenge und falsche Frömmigkeit gefördert haben. Die Jesuiten standen gegen den Jansenismus. Die Jesuiten haben ihm als Lachs gegolten, damals zumindest, heute ja nicht. Aber die Jesuiten, nicht, die waren dagegen. Der Beichtvater von der Margarita Maria Alacoque war ein heiliger Jesuit, Claude de la Colombière. Also gegen diesen Terror-Jesus tritt Jesus selbst an. Ich bin nicht der Terror-Jesus, der nur wenige in den Himmel bringen möchte und die anderen, ha, ab in die Hölle, sondern ich bin der wirklich, der sein Herz nicht in der Brust zurückhalten kann. So brennt es vor Liebe zu allen Menschen, gerade zu den Sündern. Aber diese Liebe, die Jesus dort jetzt eben bringt und die er dort verkündet, ist keine billige Liebe. Das ist immer das Problem. Keine billige Liebe. Es kommen alle in den Himmel, weil sie so brav sind oder sonst irgendetwas. Sondern es ist eine Einladung, so ernsthaft zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Sich hineinzuwerfen in dieses Brennen seines Herzens. Es ist die Einladung zur Sühne, die von Paray-le-Monial damals ausgeht. Wie sehr die Herz-Jesu-Verehrung, die damals Frankreich dann zu entflammen beginnt, nicht also wichtig ist, das sieht man, dass das ja sogar in das Stadtbild von Paris eingegangen ist. An der höchsten Stelle, ein altes Heiligtum, wo es schon Märtyrer gegeben hat in der Frühzeit, hat man dann im 19. Jahrhundert die große Kirche Sacré-Cœur auf dem Montmartre errichtet. Wenn Sie in Paris waren, waren Sie sicher schon oben. Dort ist übrigens auch dauernde Anbetung, ewige Anbetung auf dem Montmartre. Und die ist dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht, nicht? Und das ist sehr schön. Oben steht das Heiligste Herz Jesu und breitet seine Hände jetzt eben über Frankreich aus. Es ist die Einladung eben jetzt teilzunehmen an dieser Liebe, die Jesus jetzt eben gehabt hat. Die Botschaft ist großartig. Gott ist gegen die Sünde und er ist so gegen die Sünde, dass er sich in das Leid stürzt, aus Liebe zu uns. Er leidet an der Sünde und er drückt dieses Leiden am Kreuz auch aus. Er möchte, dass andere dieses sein Leiden ebenfalls teilen, im Hinschauen auf sein durchbohrtes und mit Dornen umflochtenes Herz. Teilnehmen an der Barmherzigkeit Gottes. Das Schönste, was Sie im Jahr der Barmherzigkeit tun können, ist, dass Sie selbst schauen, dass Sie in ein reines, geordnetes Leben kommen. Da hat ja unser Papst Franziskus schon ein Händchen. Das muss ich schon sagen. Wir haben das also im Priesterrat durchbesprochen und unser Pater Bernhard hat das auch bezeugt. Papst Franziskus hat durch diese Bulle, wo dann in der Öffentlichkeit kam, der Papst hat ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen, wo jetzt alle Sünden vergeben werden. Also wir Theologen haben gesagt, nö, das ist immer so. Es werden immer alle Sünden vergeben bei der Beichte. Ja, nicht? Aber bei den Leuten ist das angekommen. Der Papst hat gesagt, alle Sünden werden uns vergeben. Herr Pfarrer, ich war schon 40 Jahre nicht beichten. Ja? Also die Beichtväter berichten, ja, dass einige, also dass sich da, hoffen wir, dass das noch mehr wird. Ja? Weil ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit ohne persönliche Beichte oder wirklich, also dass man wirklich sein Leben da aufsetzt, also das ist gar nichts. Ja. Das brauchen wir persönlich und dann eben, indem sie teilnehmen und austeilen, diese Barmherzigkeit des Herrn, indem sie für andere ihre Liebe hinhalten. Ihre Liebe durch Gebet, ihre Liebe durch Almosen, ihre Liebe durch Opfer, ihre Liebe durch Teilnahme an Sühnenächten, an Sühnegebeten und so weiter. Ewiger Vater, ich opfere dir auf die Liebesglut des göttlichen Herzens Jesu zur Sühne für die Kälte und Gleichgültigkeit deines auserwählten Volkes. Ich bitte dich um deiner glühenden Liebe willen, die dich in den Tod getrieben hat, schenke ihren kalten Herzen neuen Eifer in deinem Dienst. Ein aktuelles Gebet, das aber schon 350 Jahre alt ist, von Margareta Maria Alacoque. Das könnte von Schwester Faustina Kowalska, von Jesus dort auch diktiert worden sein. Verstehen Sie? Das ist eine Synergie. Da ist eine Einheit jetzt eben da und diese Einheit lautet, bitte sei Christ, indem du die Barmherzigkeit Gottes verteilst, indem du teilnimmst an der Sühne Christi. Ich muss dazu jetzt einiges Biblisches sagen, das steht dann sehr ausführlich in meinem Buch und wahrscheinlich verwirre ich Sie jetzt. Aber es gibt halt wirklich diesen Satz des Apostels Paulus, der schreibt, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch trage. Ich freue mich an den Leiden, die ich für euch trage. Über das Leiden soll man sich nicht freuen. Also das Leiden wollen wir weghaben. Deshalb schauen wir, dass wir Ärzte ausbilden. Ja, wir schicken Leute, wenn sie krank sind, zum Arzt oder auch zum Psychologen und so weiter. Ja, da gibt es verschiedene auch weltliche Dinge, wie das Leiden bewältigt werden soll. Aber es gibt manches Leiden, das kann nicht bewältigt werden. Es gibt immer einen Rest. Und diesem Rest können wir einen Sinn geben. Und das meint Paulus, wenn er sagt, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für euch. Das entscheidendste Wort bei Paulus. Jesus ist gestorben, nicht irgendwie. Jesus, tut mir leid, dass du gestorben bist. Was habe ich davon? Sondern sein Leiden hat eine Richtung, einen Sinn, eine Wertigkeit. Die Theologie studieren werden das noch ausführlich lernen in der Soteriologie, in Dogmatik. Für euch, für uns, für die vielen, für die Sünden, für, hyper heißt für. Auf Lateinisch pro nobis, für uns. Das Leiden hat einen Sinn, es hat einen Wert. Jesus leidet nicht irgendwie, sondern sein Wert hat eine Richtung, es ist zu unseren Gunsten. So muss man das pro nobis jetzt eben übersetzen. Was bedeutet das? Eben wenn er da sagt, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch ertrage, für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Schauen wir mal auf die Bibel. Warum ist denn Jesus am Kreuz gestorben? Warum soll ich durch diesen Tod von Jesus an diesem Freitag vor dem großen Paschafest, das auf einen Sabbat gefallen war, in dem Jahr, wo Jesus stirbt, höchstwahrscheinlich der 7. April des Jahres 30. Warum soll ich durch diesen Tod erlöst sein? Warum soll das mein Leben affizieren? Warum soll das allen Menschen, allen Milliarden Menschen, die jetzt leben, je gelebt haben und leben werden, den Zugang zu Gott eröffnen? Dazu müssen wir einiges verstehen, das heute nicht mehr gewusst wird. Zum Beispiel, was die Sünde ist. Die Sünde ist für den Juden das Schlimmste, was es gibt, denn die Sünde bricht den Bund mit Gott. Die Juden, denen sich Gott seit Abraham geoffenbart hat, sind stolz darauf. Wo ist eine Nation, deren Götter ihr so nahe wären, wie unser Gott uns nahe ist, heißt es in Deuteronomium 6. Und sie sind stolz darauf, dass dieser Gott sich mit ihnen verbündet hat und dass er ihnen sein Gesetz gegeben hat. Und dass sie dieses Gesetz halten dürfen. Die große Bewegung des Gesetzeshaltens zur Zeit Jesu, das sind die Pharisäer, denen auch Paulus angehört. Das sind die Guten, das sind die Braven, das sind die Eiferer, die das Gesetz halten wollen, die stolz darauf sind. Wir dürfen das Gesetz Gottes halten, weil es das Zeichen des Bundes ist. Aber ach, es gelingt nicht immer, dieses Gesetz zu halten. Man bricht das Gesetz, man bricht damit den Bund und man bricht damit die Beziehung ab. Statt Bund können sie auch Beziehung haben. Die Beziehung, die Gott mit seinem Volk aufgenommen hat. Und jetzt gibt es etwas, das man in der Theologie auch kaum jetzt eben hört, nämlich dass für diesen Beziehungsabbruch in der Bibel ein Wort immer steht. Es ist das Wort Tod. Sünde, Beziehungsabbruch, bedeutet Tod. Ich breche die Beziehung zu Gott ab, dann geschieht Tod. Interessanterweise haben wir das in unserer Umgangssprache. Ich zitiere das immer wieder, weil ich es auch bei den Jugendlichen höre. Also wenn man eine Beziehung radikal abbricht, sagt man das auch. Mein Freund, der ist für mich gestorben. Tod. Beziehung ist abgebrochen. Wir haben es auch in unserer theologischen Sprache. Wenn ich jetzt fragen würde, alle sollen aufzeigen, die eine Todsünde je begangen haben. Das mache ich nicht, bitte keine Angst jetzt. Aber ich glaube, da müssten wir eh alle aufzeigen, nicht? Aber sind wir biologisch gestorben dann? Nein, wir sitzen ja da. Also Tod, Sünde kann nicht den biologischen Tod meinen. Wenn Jesus jetzt eben sagt, oder wenn Paulus schreibt, der Lohn der Sünde ist der Tod, dann meint er nicht, wenn ich eine Sünde begehe, das Gesetz breche, dass ich tot umfalle. Aber ich habe die Beziehung zu Gott abgebrochen. Jetzt kommt ein zweites, das nicht gewusst wird. Wie bringe ich den Tod weg von mir? Ich bin im Tod. Tod, Sünde, sagen wir unser Wort. Tod, Sünde, ich bin im Tod. Und da hatten die Juden die Idee, und man kann das eben kritisieren, dass das falsch oder unverständlich war. Aber es war einfach so. Das war die Vorstellungswelt, in die die Juden über Jahrhunderte, Jahrtausende, die uns im Alten Testament überliefert sind, im Hebräerbrief ausführlich geschildert sind. Wenn ich eine Sünde begangen habe, bin ich im Tod und den Tod bringe ich nur so weg, indem ich den Tod, der an mir klebt, auf ein unschuldiges, lebendiges, stellvertretendes übertrage, und dieses Stellvertretende töte. Damit sind wir beim Opfer. Das ganze Alte Testament schildert uns an Dutzenden, zig Dutzenden Stellen die Opferrituale des Alten Testamentes, die die Juden praktiziert haben. Ich möchte das ganz kurz machen. Die Juden hatten, wenn sie eine persönliche Sünde begangen haben, dann haben sie ganz einfach ein Opfertier genommen. Das Opfertier musste immer unschuldig sein. Also es durfte keine Klauen, keine Hörner, keine Beißzähne jetzt eben haben. Es musste unschuldig sein. Bleibt über das Ziegenböcklein, bleiben über die Turteltauben, die Tauben und bleibt vor allem das Lamm über. Das Lamm ist ja so lieb, hüpft über die Wiese. Weiß, lieb, macht nur Mäh und kann gar nichts Böses. Das ist das Unschuldstier schlechthin. Es ist das Opfertier schlechthin. Aber was hat man gemacht? Man hat eine Sünde, ich habe zum Beispiel einem Nachbarn einen Grenzstein versetzt oder ich habe irgendein hohes Fest nicht gehalten und so weiter. Ich habe was gebrochen. Man hat ein Opfertier genommen und das ist auch ganz wichtig, denn Jesus stirbt nicht irgendwo, sondern er stirbt in Jerusalem, vor den Mauern Jerusalems. Man kann die Sünden nur in Jerusalem loswerden. Ein Jude kann die Sünden nur in Jerusalem loswerden. Und der Ort, wo man sie los wird, ist der Tempel. Man macht es so, man nimmt das Opfertier, geht nach Jerusalem auf Wallfahrt bei der persönlichen privaten Sünde. Man hat dann dort vor dem Allerheiligsten, vor dem Brandopferaltar das Opfertier genommen, hat ihm die Hände aufgelegt, seine Sünden drauf gebeichtet. Also mein Tod wird jetzt übertragen auf dieses unschuldige, lebendige. Dann wurde das Tier dem Leviten, dem Priester übergeben. Er hat ihm die Halsschlagader aufgeschnitten. Blut ist herausgeflossen, bis das Tier tot war. Das Blut hat er dann an den Vorhang des Tempels gesprengt und das Opfertier, das Sühnopfertier, das Opferlamm wurde dann vollständig verbrannt, denn es stand jetzt für die Sünde. Von Jesus wird es im 1. Korintherbrief heißen, er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden. Das verstehen Sie nicht, wenn Sie das nicht wissen. Das Problem ist auch in unserer heutigen Theologie, und ich meine, dass uns hier der Nationalsozialismus nachhaltig auch in der Theologie beschädigt hat, indem er unsere jüdischen Mitbürger faktisch vor unseren Augen ausgelöscht hat. Früher war das Judentum ja viel näher, es war einfach da mit ihren Kulten, Ritualen, das ist heute nicht mehr der Fall. Und heute ist uns das so fern geworden auch, das kultische Judentum ist uns fern geworden. Aber natürlich, diese Ritualien, die die Juden vollzogen haben beim Tempel, die endeten natürlich im Jahre 70. 40 Jahre nachdem Christus gestorben und auferstanden war, ist es auch mit diesem Sühnopferkult im Tempel von Jerusalem zu Ende, weil eben Titus den Tempel zerstören wird. Und heute haben wir nur mehr die herodianischen Fundamente, die Klagemauer, das große Plateau, auf dem sich heute der Felsendom erhebt, wo früher das Allerheiligste, das Kadosh Kadoshem, gestanden ist. Die Juden hatten einen zweiten Ritus, also das war für die privaten Opfer, also private Sünde. Und sie hatten einen Ritus, den muss man auch kennen, sonst versteht man nämlich die Auferstehung und die Kreuzigung Christi nicht. Das war der Ritus eben jetzt des Yom Kippur. Yom Kippur. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Haben Sie schon das neue Gotteslob? Da hat man die zweite Strophe wieder auf den Originaltext gebracht. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das Wort Versöhnung kommt von Versöhnung, nicht von Sohn. Sonst müssten wir es ja in Vertöchterung heute gendern, das Wort. Versöhnung. Sühne heißt auf Hebräisch Kapar, wegwischen. Yom Kippur ist der Tag der Sühne. Heute heißt es im Deutschen der große Versöhnungstag. Der strengste Feiertag der Juden, Edith Stein, übrigens die große heilige Patronin Europas, die dann als letztes Wort ist von ihr überliefert, wie sie in den Wagen ins Konzentrationslager steigt mit ihrer Schwester gemeinsam, gehen wir für unser Volk. Für unser Volk. Diese Edith Stein ist an einem Yom Kippur geboren worden als Jüdin. Am Tag der großen Sühne. Am großen Versöhnungstag. Heute noch der große Fasttag der Juden. 1967 haben deshalb die Ägypter Israel überfallen, weil das der Tag ist, wo die Juden fasten, wo sie nichts tun dürfen und so weiter, wo sie sich allem enthalten müssen und so weiter. Dieser Yom Kippur zur Zeit Jesu war ganz aufregend eben jetzt. Das war der Tag, wo ganz Israel entsühnt worden ist. Nicht meine private Sünde war der Mittelpunkt, sondern der Tod sollte von ganz Israel ferngehalten werden, weil eben das ganze Volk ja gesündigt hat. Ein feierliches Ritual im Tempel, das zwei Stufen hatte. Der Priester hat zunächst zwei Böcke genommen, das Los geworfen. Der ausgeloste Bock wurde genommen, der Priester hat ihm die Sünden aufgebeichtet, die Sünden des ganzen Volkes. Und dann wurde dieses Tier in die Wüste geschickt. Beladen mit den Sünden wurde es hinausgeschickt in die Wüste über den Ölberg, dort wahrscheinlich über eine Klippe geworfen, wie dann spätere Traditionen sagen. Sie ist dort jedenfalls gestorben und mit ihm wurde die Sünde weggebracht aus dem Volk, raus aus der Stadt. Von Jesus sagt der Hebräerbrief ausdrücklich, dass er vor den Mauern der Stadt stirbt. Jesus trägt die Sünde weg, aus der Menschheit weg. Sündenbock. Wann sage ich, du machst mich zum Sündenbock? Wann sage ich das? Wenn mir unschuldig etwas angehängt wird. Du machst mich zum Sündenbock. Du hängst mir was an, das ich nicht getan habe. Ja? Und der Bock konnte auch nichts. Aber die Sünde war aufgebeichtet. Er ist damit zum Symbol der Sünde raus aus dem Volk. Das zweite Ritual war noch aufregender. Man hat nämlich dann eine Kuh geschlachtet, eine rote Kuh. Und hat mit dem Blut ist der Priester dann in das Allerheiligste gegangen. Hinter den Vorhang, das Allerheiligste war ein kubischer Raum mit einem hohen Vorhang. Außen war der mit Blut besprengt von den privaten Opfern und hineingehen durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr. Er hatte dazu eine zwölfteilige Platte mit 12 Edelsteinen. Warum 12? Das ganze Volk. Ja. Er war Stellvertreter jetzt für das ganze Volk. Ja. Also er ist mit dem hineingegangen, dann mit dem Blut der Kuh in das Allerheiligste und hat dort die goldene Platte besprengt, die dort gelegen ist, die Sühneplatte, auf der zwei Cherubim-Figuren waren, Engelsfiguren, aber keine Götterstatue. Denn Gott wohnt über den Cherubim. Ja? Und dieses Allerheiligste war nur der Schemel der Füße Gottes. Er thront ja über den Himmel. Aber das war der Ort, wo man ihm begegnen kann. Und wo der Bund wiederhergestellt werden konnte, der durch die Sünde des Volkes gebrochen war. Und der wurde hergestellt durch das Blut, das jetzt ausgesprengt worden ist auf diese Sühneplatte. In Römer 3,25, für Theologiestudenten eine der wichtigsten Stellen, weil Paulus dort eben auf den Sühnekult Bezug nimmt, sagt Paulus, er, der keine Sünde kannte, wurde für uns als Sühneplatte aufgestellt, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Da meint er Jesus Christus. Jesus ist die Sühneplatte. Und Sie wissen auch aus den Evangelien, in dem Augenblick, wo Jesus stirbt, reißt was entzwei? Der Vorhang. Ja? Weil jetzt nicht mehr der hohe Priester hineingehen muss, einmal im Jahr, um das ganze Volk zu entsühnen, sondern weil wir ein für allemal, ja, durch das Leiden Christi Zugang haben zu Gott. Er hat die Sünde der Welt hinweggetragen. Das Symbol dafür war das Lamm, habe ich schon gesagt. Nicht das Lamm war das normale Privatopfertier, das man verwendet hat. Wir wissen deshalb auch, dass Jesus arme Eltern hatte. Maria und Josef können sich ja nur Turteltauben leisten, wie sie dann 40 Tage das Reinigungsopfer später darbringen und so weiter. Nicht das Lamm zugleich und das Blut ist auch noch wichtig. Blut ist Sitz des Lebens. Blut ist unverfügbar. Haben Sie sich schon mal gefragt? Eine Messe ist nur gültig, wenn ich Leib und Blut habe. Wenn kein Wein vorhanden ist, kann ich keine Messe feiern. Es muss beides, man kann keine trockene Messe feiern. Konzentrationslager haben die alles getan, um aus Weintrauben dann jetzt eben Wein zu gären oder irgendwie sich Hostien zu formen. Das ist ja einigermaßen leichter gegangen und so weiter. Weil sonst kann man keine heilige Messe feiern. Man braucht beides, Leib und Blut. Blut ist Sitz des Lebens. Im Alten Testament haben wir dutzende Stellen wieder dazu, die Zeugen Jehovas so ernst nehmen. Das ist eine Bibelsekte, die Zeugen Jehovas, die vieles wörtlich nehmen, was nicht wörtlich genommen werden soll. Und die haben zum Beispiel deshalb Probleme mit der Bluttransfusion. Im Blut sitzt das Leben. Blut ist unverfügbar. Wahrscheinlich ist diese Idee einfach aufgetaucht aus der menschlichen Beobachtung. Wenn eine Frau die Regelblutung hat, kommt kein Kind. Wenn sie keine Blutung hat, dann sitzt in ihr neues Leben. Verstehen Sie? Blut ist Sitz des Lebens und deshalb muss immer. Und Blut ist deshalb das Reinigungsmittel, das Gott selbst gegeben hat, um von den Sünden zu reinigen. Also das Opfertier durfte nicht nur getötet werden, sondern es musste geschächtet werden. Es muss das Blut ausfließen, um von der Sünde zu reinigen. In der Offenbarung des Johannes lesen Sie, dass die Heiligen im Himmel weiße Gewänder tragen. Und jetzt staunen die Hausfrauen, die im Blut des Lammes weiß gewaschen sind. Also jeder weiß, was Blut, wie das zäh ist und wie Blutflecken schwer rausgehen. Aber das war genau die Idee des Judentums. Blut ist ein von Gott gegebenes Reinigungsmittel für die Sünden. Und als Jesus am Kreuz stirbt und das Blut jetzt eben ausspritzt, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Film The Passion of the Christ, wo Mel Gibson ein Hollywood-Mysterienspektakel daraus gemacht hat und so viel Blut dann eben fließt, was man ihm auch sehr vorgeworfen hat. Dem Augenblick, wo Jesus da stirbt und dann aufgestoßen wird und der Soldat eben wird überschwemmt mit diesem Blut, das aus der Seite Christi jetzt eben fließt. Und sofort hat im Johannesevangelium dieses Blut reinigende Wirkung. Es nimmt nämlich die Sünde hinweg, die für Johannes die schlimmste ist, nämlich den Unglauben. Er, der es gesehen hat, hat es bezeugt, damit auch ihr glaubt. Ja? Nämlich, dass dieser, der da am Kreuz gestorben ist, der Sohn Gottes ist. Wie geht das jetzt weiter? Also Jesus ist das Opferlamm, das am Kreuz stirbt. Ich habe noch vergessen, der Ort, wo die Sünden vergeben werden konnten und nur dort war der Tempel. Und Jesus wird eben deshalb jetzt eben angeklagt werden, weil er gegen den Tempel lästert. Er vergibt von sich aus Sünden. Das kann man nur im Tempel. Nur im Tempel kannst du die Sünden loswerden. Nur durch ein Sühnopfer. Und Jesus antwortet dann, reiß diesen Tempel nieder. In 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Und der Evangelist fügt ein, er aber meinte den Tempel seines Leibes. Also Jesus tritt selbst an die Stelle des Tempels. Er selbst ist in seiner Hingabe von Leib und Blut die endgültige Sündenvergebung. Der Ausdruck der göttlichen Barmherzigkeit, die ab diesem Augenblick, ab Golgatha, allen Menschen offensteht. Objektiv offensteht. Ergreifen müssen wir sie subjektiv und ganz persönlich. Das ist das große Drama des Christentums, einen Gott zu haben, der in einer unendlichen Weite und Barmherzigkeit alle Menschen umarmt. Wissen Sie, wenn ich in Wien in der U-Bahn fahre, wenn ich mir die Leute anschaue, wenn dann der Gedanke kommt, Jesus, du bist für die alle gestorben. Und das ist er aber. Und nicht nur für die. Er hat auch einen Hitler vor Augen. Und alle diese Massenmörder und Kannibalen und was es da alles gibt in dieser Mischpoche der Menschheit. All Sünd hast du getragen, als das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. So wird er von Johannes dem Täufer begrüßt. Johannes der Täufer hat immer, also im Johannesevangelium sagen uns die Bibelwissenschaftler, gibt es immer diese Klammern. Nicht? Johannes gibt ein Thema an, zum Beispiel Hochzeit zu Kana, Frau, ja, meine Stunde ist noch nicht gekommen, das ist gleich im ersten Kapitel. Und dann habe ich wieder die Frau im 19. Kapitel bei der Kreuzigung, die Mutter Gottes. Ja, eine Klammer. Da geht's wieder als Frau. Frau, siehe dein Sohn. Und genauso im 1. Kapitel, Johannes der Täufer, seht das Lamm Gottes. Dargestellt auf dem Isenheimer Altar. Das habe ich auf meinem Buch auf dem Cover oben, nicht? Der lange Zeigefinger, den Matthias Grünewald hier, den Johannes dem Täufer gibt. Seht das Lamm Gottes. Und unten ist das Lamm Gottes. Lieb und unschuldig jetzt eben dargestellt, aber wenn man schaut, unten tropft das Blut in den Kelch. Seht das Lamm Gottes. Und dann schildert er im 19. Kapitel, also 18 Kapitel später, schildert dann dieser Johannes die Kreuzigung wie die Schlachtung des Sühnelammes. Wie die Schlachtung eben jetzt des Lammes, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. Erst einmal haben alle ihre Sünden abgeladen in der Passionserzählung. Alle haben gesündigt, heißt es dann bei Paulus im Römerbrief, damit alle die Herrlichkeit Gottes schauen können. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade mega giga groß geworden. Alle haben gesündigt. Die Juden laden ihre Sünde ab auf Jesus. Die Heiden laden ihre Sünde ab auf Jesus. Und die Christen laden ihre Sünde ab auf Jesus. Die eigentlich am schlimmsten, ja, weil sie ja die Herrlichkeit des Sohnes Gottes bereits geschaut haben und zum Glauben zumindest partiell an ihn gekommen sind, aber sie verraten ihn schändlich und alle Evangelien erzählen genüsslich dieses Totalversagen auch der ersten Christen. Also schildern auch ihr Versagen, eben, dass wir wirklich auch glauben können, alle haben gesündigt. Die einzige, die unter dem Kreuz steht und ohne Sünde ist, nicht die Frucht der Erlösung, das ist die Gottesmutter Maria. Und Hansus von Balthasar hat einen steilen Gedanken, ein Theologe, indem er eben sagt, also Jesus wird auch das Letzte noch tun, indem er diesen letzten Trost, er sieht ja in Maria schon das, was er bewirkt, sie ist die Vorerlöste, die Vollerlöste, die Immaculata, nicht? Also indem er die Frucht der Erlösung, die unter dem Kreuz schon in Gestalt von Maria ihm vor Augen steht, auch noch wegschenkt. Siehe deine Mutter. Aber das ist ein Gedanke, der jetzt so steigt. So, ich möchte jetzt zum Praktischen kommen. Müssen wir Angst haben, dass wenn wir nicht beten, nicht zur Anbetung gehen, nicht zur Sühne gehen, oder wenn jetzt vielleicht etwas ganz neu und vielleicht etwas dicht jetzt auf uns eingeprallt ist, das wir bisher so nicht gewusst haben, dass die Welt dann nicht erlöst wird. Das müssen wir nicht fürchten, denn Christus hat wirklich die Welt ein für alle Mal erlöst. Diese Welt ist ein für alle Mal schon objektiv von der Seite Gottes her mit ihm versöhnt. Gott hat eine Grundeigenschaft und das ist Barmherzigkeit. Gott hasst die Sünde. Ratzinger, ein Ratzinger-Gedanke. Unsere Hochschule in Heiligenkreuz ist nach ihm benannt und wir werden diesen großen Theologenpapst immer hochhalten und uns herausfordern lassen von seiner Genialität. Gott hasst die Sünde. Die Sünde ist der Widerspruch zu ihm, weil er ja lieben möchte. Und die Sünde bricht eben jetzt diese Liebe vom Menschen her ab. Und er leidet das an sich selbst aus. Der Sohn ist Gott von Ewigkeit. Er nimmt die Sünde auf sich, die Verlassenheit des Sünders. Er nimmt das Abgebrochensein der Beziehung in sein eigenes göttliches Leben hinein. Jesus betet am Kreuz bei Markus und bei Matthäus. Eli, Eli, lema sabachthani. Das haben sie sogar noch hebräisch, aramäisch überliefert, die Evangelisten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sagt der, der eins ist mit dem Vater. Weil er diese Erfahrung jetzt eben macht. Diese Erfahrung des Todes, des Beziehungsabbruchs, die das Wesen der Sünde ist. Er hat das ein für alle Mal getragen. Wir müssen diese Sühne Christi wieder ehren, indem wir die Art und Weise ehren, wie sie in die Geschichte hinein dargestellt wird, das ist die Heilige Messe. Das Konzil von Trient sagt, dass bei der Heiligen Messe das, was auf Golgatha blutig geschehen ist, unblutig dargestellt wird. Sonst ist kein Unterschied. Die Heilige Messe unterscheidet sich für die Theologen vom Kreuzesopfer, vom einmaligen Kreuzesopfer auf Golgatha, nur durch die Art und Weise der Darbringung. Dort hat er sich in Fleisch und Blut dargeboten, hier eben sakramental. Es ist auch nur ein einziges Opfer, es gibt nicht. Heilige Messe gibt es eigentlich immer nur im Singular, es ist das eine Opfer Christi. Übrigens auch unser Priestertum gibt es nur im Singular. Es gibt nicht 500.000 Priester, so viel gibt es weltweit. Es gibt nur einen Priester, Jesus Christus, und wir partizipieren Wir sind durch die Weihe hineingeordnet in dieses Priestertum Christi. Wir geben einfach durch unser Tun ihm Raum, der hohe Priester der ewigen Zeiten ist, wie es im Hebräerbrief jetzt eben heißt, der hineingegangen ist in das Allerheiligste mit dem Opfer seiner selbst. 9. Kapitel des Hebräerbriefes. Lest den Hebräerbrief. Der missachtetste Brief im Neuen Testament derzeit, der eben für die Hebräer sind die Juden, ja, der eben das Erlösungsgeheimnis vom Tempelkult her den Hebräern jetzt eben eröffnen möchte. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus der Quelle des Heiles. Gott hat das Heil allen angeboten, aber nicht alle nehmen es an. Und wenn wir wirklich so lieben wollen, wie Jesus liebt, dann müssen wir auch bereit sein, uns dieser leidenden Liebe Christi anzuschließen. Dann müssen wir bereit sein, auch zu sühnen. Dann müssen wir bereit sein, etwas zu tun, damit diese Welt nicht zum Teufel geht, sondern zu Gott geht. Nicht in einer Werkerei. Ja? Also ein Beispiel. Oft überblicken ältere Menschen nicht, weil sie ein großes Leiden von Omas und Opas, von Eltern auch, weil selber gläubig, man liebt Jesus, ja. Man liebt die Kirche, man ist dazu, und die Kinder, man hat alles getan, nach bestem Wissen und Gewissen. Und die Kinder, keine Beziehung zu Gott, weg von den Sakramenten, beten nicht. Oft ein verpfuschtes Leben, erst beim Herfahren jetzt ein Anruf eben von einer Mutter, deren Sohn in den Drogen ist. Oft überblicken das die Eltern nicht, dass ihr Gebet, das sie getan haben, oder die Oma ist schon tot, und dann kommt einer zur Beichte, dreht sich ganz um, hin zu Gott, und irgendwann kommt man drauf, da hat es eine Oma gegeben. Also ich erlebe als Jugendseelsorger das sehr stark, dass hinter jeder Bekehrung Gebet und Opfer steckt. Hinter jeder geistlichen Berufung auch Gebet und Opfer steckt. Wir brauchen deshalb diese Haltung, die bereit ist, nicht in einem, Barmherzigkeit ist nicht billig, sondern Barmherzigkeit kostet uns etwas. Aber dieses Kosten ist kein Masochismus, dieses Kosten ist kein Sadismus, sondern dieses Kosten ist mit Freude, schreibt Paulus. Ergänze ich, was an den Leiden Christi fehlt. Ein fröhliches Hineingehen in diese Haltung jetzt eben, die Jesus am Kreuz selbst gehabt hat. Das ist das Wichtigste. Zum Schluss, bitte gebt dem Herrn dieselbe Liebe, die er uns gegeben hat. Oder lasst sie euch von ihm schenken, indem ihr hinschaut auf das heiligste Herz Jesu, indem ihr hinschaut auf diesen kleinen weißen Punkt, den der liebende, klein gewordene, uns liebende Gott ist. Zum Schluss möchte ich noch auf die erste Herz-Jesu-Verehrerin schauen, auf Maria, denn ihr Leib hat ja das menschliche Herz des Sohnes Gottes gebildet. Unter dem Kreuz, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil, hat sie sich mütterlich mit dem Leiden Christi verbunden. Sie war zugegen bei der Schlachtung des Lammes Gottes, so heißt es im Konzil, das ihr eigener Sohn war. Das unbefleckte Herz Mariens unter dem Kreuz ist das Herz der teilnehmenden Sühne. Deshalb brauchen wir auch, um eine gute eucharistische Frömmigkeit zu haben, eine gute, gesunde Marienverehrung. Wir brauchen den Blick auf Maria, auf ihre Gestalt, auf ihr Vorbild. Und mit Recht ist heute schon 2016 erwähnt worden, dass auf das Jahr der Barmherzigkeit das Jahr 2017 folgen wird, das 100-Jahr-Jubiläum von Fatima, wo die Gottesmutter Maria die Kinder gelehrt hat, O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war hier bei Radio Horeb und Radio Maria ein Vortrag von Pater Karl Wallner vom Stift Heiligenkreuz, Barmherzigkeit durch Sühne. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb oder gehen Sie auf unsere Internetseite www.horeb.org. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.